Bahasi, Bapushi, Bishade, Vashanam, Chaladabam, Halahati, Biti, Milita, Yamunabam, Keshavadrita, Haladhararupa, Jai Jagadisha Hare. Vers 118. Als sich der Herr in seiner Ekstase Baladevas in einer Weise bewegte, als sei er durch den Drang berauscht, sah ihn Advaita Acharya, das Oberhaupt der Acharyas, in Klammer Acharya Shekhara, in der Gestalt Balarams. Vers 119. Vanamali Acharya sah eine goldene Pflugschar in der Hand Balarams, und die Gottgeweihten versammelten sich alle und tanzten von Ekstase überwältigt. Vers 120. So tanzten sie 12 Stunden ununterbrochen, und am Abend nahmen sie alle ein Bad in der Ganga und kehrten dann heim. Vers 121. Der Herr befahl allen Bürgern von Navadvip, den Hare Krishna Mantra zu chanten, und so begannen sie, in jedem Haus regelmäßig Sankirtan abzuhalten. Vers 122. Alle Gottgeweihten sangen dieses bekannte Lied zusammen mit dem Hare Krishna Mahamantra. Haraye Namaha, Krishna Yadavaya Namaha, Gopala Govinda Ram, Sri Madhusudan. Vers 123. Als so die Sankirtan-Bewegung begann, konnte niemand in Navadvip einen anderen Klang hören als die Worte Hari Hari, das Schlagen der Mridanga und das Klingen der Handzimbeln. Erläuterung: Die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein hat jetzt ihr Weltzentrum in Navadvip Mayapur. Die Leiter dieses Zentrums sollten darauf achten, dass dort 24 Stunden am Tag die heiligen Namen des Hare Krishna Mahamantra zusammen mit Haraya Namaha, Krishna Yadavaya Namaha gesungen werden. Denn dieses Lied liebt Sri Chaitanya Mahaprabhu ganz besonders. Doch vor jedem Sankirtan müssen die heiligen Namen der 5 Tattvas gechantet werden. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadada, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Wir sind es bereits gewohnt, diese beiden Mantras zu chanten. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadada, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda und Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jetzt sollten zu diesen beiden Mantras die anderen beiden Zeilen, nämlich Haraye Namaha, Krishna Yadavaya Namaha und Gopala Govinda Ram, Sri Madhusudan hinzugefügt werden, besonders in Mayapur. Das Chanten dieser 6 Zeilen sollte so vollendet vonstatten gehen, dass niemand dort eine andere Schwingung hört als das Chanten der heiligen Namen des Herrn. Das wird das Zentrum spirituell gesehen allvollkommen machen. Vers 124. Als die ansässigen Mohammedaner die widerhallende Schwingung des Hare Krishna Mantra hörten, wurden sie sehr zornig und beklagten sich beim Kasi. Erläuterung: Der Pauchadara oder Stadtmagistrat wurde Kaji in Klammer Kasi genannt. Die Yamidaras oder Mandaleras in Klammer Großgrundbesitzer zogen Landsteuern ein. Doch für Gesetz und Ordnung zu sorgen und Verbrecher zu bestrafen, war die Pflicht des Kasi. Sowohl der Kasi als auch die Großgrundbesitzer unterstanden dem Gouverneur von Bengalen, der damals als Suba Bangala bekannt war. Die Bezirke von Nadia, Islampura und Bagojana unterstanden alle dem Großgrundbesitzer Hari Hoda oder seinem Nachkommen Krishnadas Hoda. Es wird gesagt, dass Kant Kasi, der spirituelle Meister Nawab Hussain Sahas, war. Manche sind der Ansicht, sein Name sei Molana Sirujudina gewesen, und andere meinen, er habe Habibara Rahamana geheißen. Nachkommen des Kant Kasi leben noch heute in der Umgebung von Mayapur. Immer noch besuchen Menschen das Grabmal des Kant Kasi, das sich unter einem Chapaka-Baum befindet und als Kant Kasis Samadhi bekannt ist. Vers 125. Zornig kam Kantkasi abends in ein Haus, und als er den Kirtan sah, zerbrach er eine Mridanga und sprach die folgenden Worte. Vers 126. Solange hieltet ihr euch nicht an die regulierenden Prinzipien der Hindu-Religion, doch jetzt befolgt ihr sie mit großer Begeisterung. Darf ich fragen, wer euch dazu veranlasst hat? Erläuterung. Es scheint, dass nach dem Angriff Bhaktiyara Khilchis auf Bengalen bis zur Zeit des Kantkasi die Hindus oder Anhänger der vedischen Prinzipien stark unterdrückt wurden. Wie die Hindus im heutigen Pakistan konnte praktisch niemand die hinduistischen religiösen Prinzipien frei befolgen. Kantkasi bezog sich auf diesen Zustand der Hindu-Gesellschaft. Früher hatten die Hindus ihre Hindu-Prinzipien nicht offen befolgt, doch jetzt ständen sie unbekümmert den Hare Krishna Mahamantra. Deshalb musste jemand anders sie dazu veranlasst haben, dass sie dies zu tun wagten. In der Tat war dies der Fall. Obwohl die Mitglieder der sogenannten Hindu-Gesellschaft die sozialen Bräuche und Äußerlichkeiten eingehalten hatten, hatten sie es praktisch vergessen, ihre religiösen Prinzipien streng zu befolgen. Doch mit der Gegenwart Sri Chaitanya Mahaprabhus begannen sie wieder auf seine Anweisung hin, die regulierenden Prinzipien einzuhalten. Diese Anweisung besteht noch heute, und überall in allen Teilen der Welt kann man sie danach richten. Diese Anweisung lautet, ein spiritueller Meister unter der Führung Sri Chaitanya Mahaprabhus zu werden, indem man die regulierenden Prinzipien befolgt, täglich mindestens 16 Runden des Hare Krishna Mahamantra chantet und die Botschaft des Krishna-Bewusstseins auf der ganzen Welt predigt. Wenn wir uns an diese Anweisungen Sri Chaitanya Mahaprabhus halten, werden wir ohne Zweifel spirituelle Stärke bekommen, und wir werden frei sein, die Botschaft des Hare Krishna-Bewegung zu predigen und von niemand gehindert werden. Vers 127. Niemand soll auf den Straßen der Stadt Sankirtan abhalten. Heute will ich über das Vergehen hinwegsehen und heimkehren. Erläuterung. Solche Verordnungen, Sankirtan auf den Straßen der großen Städte der Welt einzustellen, sind auch gegen die Mitglieder der Hare Krishna-Bewegung erlassen worden. Wir haben hunderte von Zentren auf der ganzen Welt, und besonders in Australien sind wir verfolgt worden. In den meisten Städten der westlichen Welt sind wir viele Male von der Polizei festgenommen worden, aber trotzdem führen wir den Befehl Sri Chaitanya Mahaprabhus aus und chanten auf den Straßen aller wichtigen Städte wie New York, London, Chicago, Sydney, Melbourne, Paris und Hamburg. Wir müssen uns daran erinnern, dass solche Vorfälle in der Vergangenheit vor 500 Jahren stattfanden, und die Tatsache, dass sie immer noch vorkommen, deutet darauf hin, dass unsere Sankirtan-Bewegung wirklich autorisiert ist. Denn wäre Sankirtan eine unbedeutende materielle Angelegenheit, würden die Dämonen sich nicht widersetzen. Die Dämonen der damaligen Zeit versuchten, die von Sri Chaitanya Mahaprabhu begonnene Sankirtan-Bewegung aufzuhalten. Ähnliche Dämonen versuchen heute, die Sankirtan-Bewegung aufzuhalten, die wir auf der ganzen Welt verbreiten. Und das beweist, dass unsere Sankirtan-Bewegung immer noch rein und echt ist, weil sie den Fußspuren Sri Chaitanya Mahaprabhus folgt. Vers 128. Wenn ich das nächste Mal jemand solchen Sankirtan abhalten sehe, werde ich ihn unweigerlich bestrafen, und zwar indem ich nicht nur all seinen Besitz einziehe, sondern ihn auch zu einem Mohammedaner mache. Erläuterung. Ein Hindu zu einem Mohammedaner zu machen, war in jenen Tagen ein leichtes. Wenn ein Mohammedaner den Körper eines Hindus nur mit Wasser besprengte, ging man davon aus, dass der Hindu damit zu einem Mohammedaner geworden war. Während der Übergangszeit nach der britischen Herrschaft in Bangladesch wurden viele Hindus bei den letzten Hindu-Moslem-Aufständen zu Mohammedanern bekehrt, indem man ihnen gewaltsam Kuhfleisch in den Mund schob. Die Hindu-Gesellschaft war zur Zeit Sri Chaitanya so streng, dass ein Hindu, der einmal zu einem Mohammedaner geworden war, keine Möglichkeit hatte, reformiert zu werden. Auf diese Weise wuchs die mohammedanische Bevölkerung in Indien. Keiner der Mohammedaner kam von außerhalb. Gesellschaftliche Sitten zwangen Hindus auf irgendeine Weise zu Mohammedanern zu werden, ohne dass sie sich ihnen die Möglichkeit bot, in die Hindu-Gesellschaft zurückzukehren. Kaiser Aurangzeb führte eine Steuer ein, die Hindus zahlen mussten, nur weil sie Hindus waren. So wurden alle armen Hindus der untersten Klasse freiwillig Mohammedaner, um die Steuer zu vermeiden. So nahm die mohammedanische Bevölkerung Indiens immer mehr zu. Kant Kasi drohte den Menschen, sie einfach dadurch zu Mohammedanern zu machen, dass er ihre Körper mit Wasser besprengte. Vers 129. Nachdem er dies gesagt hatte, kehrte der Kasi heim, und die Gottgeweihten, die sehr bestürzt waren, dass es ihnen verboten war, Hare Krishna zu chanten, klagten Sri Chaitanya Mahaprabhu ihr Leid. Vers 130. Sri Chaitanya befahl: Geht und haltet Sankirtan ab. Heute werde ich alle Mohammedaner töten. Erläuterung: Gandhi ist dafür bekannt, die Bewegung des gewaltlosen Widerstandes in Indien begonnen zu haben. Doch schon vor etwa 500 Jahren begann Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Bewegung des gewaltlosen Widerstandes gegen den Befehl Kant Kasis. Es ist nicht nötig, den Gegner mit Gewalt davon abzuhalten, eine Bewegung zu behindern, denn man kann dämonisches Verhalten durch Vernunft und Logik töten. Die Hare Krishna Bewegung sollte den Fußspuren Sri Chaitanya Mahaprabhus folgen und bei Hindernissen die gegnerische Seite mit Vernunft und Logik töten und so ihr dämonisches Verhalten unterbinden. Wenn wir jedes Mal Gewalt anwenden würden, wäre es für uns schwierig, unsere Angelegenheiten zu regeln. Wir sollten daher in die Fußstapfen Sri Chaitanya Mahaprabhus treten, der den Befehl Kant Kasis missachtete, ihn aber durch Vernunft und Logik bezwang. Vers 131. Alle Bürger kehrten heim und begannen, Sankirtan abzuhalten. Doch durch den Befehl des Kasi waren sie nicht sorglos, sondern ständig voll Angst. Vers 132. Als der Herr die Angst der Menschen sah, rief er sie alle zusammen und sprach zu ihnen wie folgt. Vers 133. Am Abend werde ich in jeder einzelnen Stadt Sankirtan abhalten. Deshalb solltet ihr alle abends die Stadt schmücken. Erläuterung: Damals bestand Navadvip aus 9 kleinen Städten. Deshalb sind die Worte Nagare, Nagare bedeutsam. Sri Chaitanya Mahaprabhu wollte in jeder einzelnen dieser benachbarten Städte Kirtan abhalten. Er befahl, die Stadt zu diesem Anlass zu schmücken. Vers 134. Entzündet am Abend in jedem Haus Fackeln. Ich werde jeden beschützen. Lasst uns sehen, welcher Kasi es wagen wird, unseren Kirtan zu unterbinden. Vers 135. Am Abend ging Sri Gaurasundara hinaus und bildete 3 Abteilungen, um Kirtan abzuhalten. Erläuterung: Hier haben wir ein Muster, wie man Kirtan in einer Prozession abhält. Zu Sri Chaitanya Mahaprabhus Zeiten bestand eine Abteilung aus 21 Leuten. 4 spielten Mridangas, einer leitete das Chanten und 16 andere spielten Kartals und antworteten dem leitenden Chanter. Wenn sich viele Leute der Sankirtan-Bewegung anschließen, sollten sie den Fußspuren Sri Chaitanya Mahaprabhus folgen und entsprechend der Zeit und der Anzahl der zur Verfügung stehenden Leute verschiedene Abteilungen bilden. Vers 136. In der vorderen Abteilung tanzte Thakur Haridas und in der mittleren Abteilung tanzte Advaita Acharya mit großem Jubel. Vers 137. Sri Gaurasundara tanzte in der hinteren Abteilung und Sri Nityananda Prabhu tanzte zusammen mit Sri Chaitanya. Vers 138. Durch die Gnade des Herrn hat Srila Vrindavan Das Thakur diese Begebenheit ausführlich in seinem Chaitanya Mangala beschrieben. Vers 139. Indem sie so Kirtan abhielten, zogen sie durch jeden Winkel der Stadt und kamen schließlich zum Tor des Kasi. Vers 140. Unter dem Schutz Sri Chaitanyas murrten die Menschen zornig und ihre Stimmen erhoben sich zu einem Brausen und sie wurden fast wie toll. Erläuterung: Der Kasi hatte den Befehl erlassen, dass kein Kirtan oder gemeinsames Chanten des heiligen Namens des Herrn stattfinden durfte. Doch als dies Sri Chaitanya Mahaprabhu mitgeteilt wurde, befahl er gewaltlosen Widerstand gegen den Befehl des Kasi. Sri Chaitanya und seine Geweihten, die trotz ihrer Erregung von Natur aus begeistert waren, müssen mit ihren lauten Rufen einen großen Lärm gemacht haben. Vers 141. Das wie ein lautes Tosen klingende Chanten des Hare Krishna Mantra flößte dem Kasi große Furcht ein. Und so begab er sich in sein Zimmer. Als der Kasi die Proteststufe und das zornige Murren der Menschen hörte, wagte er es nicht, aus dem Haus zu kommen. Erläuterung: Der Befehl des Kasi, keinen Sanketan abzuhalten, konnte nur so lange aufrechterhalten werden, wie es keinen Widerstand von seitens der Bürger gab. Unter der Leitung des höchsten Herrn Sri Chaitanya Mahaprabhus missachtete die ständig mehr werdenden Chanter den Befehl des Kasi. Tausende versammelten sich, bildeten Abteilungen, chanteten den Hare Krishna Mahamantra und verursachten einen tosenden Proteststurm. Der Kasi fürchtete sich daher sehr, wie es unter solchen Umständen nur natürlich ist. Auch in der heutigen Zeit mögen sich Menschen auf der ganzen Welt in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein verbinden und gegen die gegenwärtigen heruntergekommenen Regierungen der gottlosen Gesellschaften der Welt protestieren, die sich auf alle Arten sündhafter Handlungen stützen. Im Srimad Bhagavatam wird gesagt, dass im Zeitalter des Kali Diebe, Gauner und viertklassige Menschen die weder Bildung noch Kultur haben, die Sitze der Regierung an sich reißen, um die Bürger auszubeuten. Dies ist ein Merkmal des Kali-Yuga, das sich bereits gezeigt hat. Die Menschen können sich ihres Lebens und ihres Eigentums nicht sicher sein. Und doch besteht die sogenannten Regierungen fort, und ihre Minister streichen fette Gehälter ein, obwohl sie unfähig sind, irgendetwas Gutes für die Gesellschaft zu tun. Das einzige Heilmittel für solche Bedingungen ist die Erweiterung der Sankirtan-Bewegung unter dem Banner des Krishna-Bewusstseins und Protest gegen die sündhaften Tätigkeiten aller Regierungen der Welt. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein ist keine sentimentale religiöse Bewegung. Es ist eine Bewegung zur Reformation aller Anomalien der menschlichen Gesellschaft. Wenn Menschen sich ihr ernsthaft zuwenden und diese Pflicht auf wissenschaftliche Weise erfüllen, wie die Anweisung Sri Chaitanya Mahaprabhus lautet, wird die Welt Frieden und Wohlstand sehen, statt unter nutzlosen Regierungen verwirrt und hoffnungslos dahinzutreiben. Es gibt immer Diebe und Gauner in der menschlichen Gesellschaft. Und sobald eine schwache Regierung unfähig ist, ihre Pflichten zu erfüllen, kommen diese Gauner und Diebe hervor, um ihrem Geschäft nachzugehen. So wird die ganze Gesellschaft zu einer Hölle und für ehrenwerte Menschen zum Leben ungeeignet. Es besteht eine dringende Notwendigkeit für eine gute Regierung. Eine Regierung durch das Volk mit Krishna-Bewusstsein. Solange die Masse der Bevölkerung nicht Krishna-bewusst wird, kann es keine guten Menschen geben. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein, die Sri Chaitanya Mahaprabhu durch das Chanten des Hare Krishna Mahamantra begann, besitzt immer noch ihre Kraft. Deshalb sollten die Menschen sie ernsthaft und wissenschaftlich verstehen und auf der ganzen Welt verbreiten. Die von Sri Chaitanya Mahaprabhu begonnene Sankirtan-Bewegung wird im Chaitanya Bhagavata Madhya Kanta, 23. Kapitel von Vers 241 an beschrieben, in dem es heißt: Mein lieber Herr, lass meinen Geist auf deine Lotusfüße gerichtet sein. Die Gottgeweihten folgen dem Chanten Sri Chaitanyas und erzeugen den gleichen Klang, den er chantete. So zog der Herr umher und führte die ganzen Abteilungen der Strandwege am Ufer der Gange entlang. Als der Herr zu seinem persönlichen Ghat oder Badeplatz kam, tanzte er mehr und mehr. Dann zog er weiter zu Matthias Ghat. So tanzte Sri Chaitanya Mahaprabhu, der höchste Herr, der als Vishwambara bekannt war, am Ufer der Gange entlang. Dann zog er weiter nach Barakongat, nach Nagirayagat und kam schließlich, während er den Gangangara durchquerte, nach Simulia, einem Viertel am Ende der Stadt. All diese Orte liegen in der Umgebung Sri Mayapuras. Von Simulia aus zog das Heer weiter zum Haus des Kasi, und so kam er schließlich an das Tor des Kant Kasi. Vers 142. Naturgemäß begannen einige der Menschen, die sehr erregt waren, die Taten des Kasi zu rächen, indem sie sein Haus beschädigten und den Blumengarten zerstörten. Srila Vrindavan Das Thakur hat dieses Ereignis ausführlich beschrieben. Vers 143. Als darauf Sri Chaitanya Mahaprabhu zum Hause des Kasi gelangte, setzte er sich neben den Eingang nieder und schickte einige achtbare Persönlichkeiten, den Kasi zu rufen. Vers 144. Als der Kasi mit gesenktem Haupt kam, erwies ihm der Herr gebührende Achtung und bot ihm einen Sitz an. Erläuterung: Einige der Männer in Sri Chaitanya Mahaprabhus Bewegung des gewaltlosen Widerstandes waren erregt, weil sie ihre Gemüter nicht beherrschen konnten. Der Herr dagegen war völlig friedlich, nüchtern und gelassen. Als der Kasi daherkam, um ihn zu sehen, erwies der Herr ihm gebührende Achtung und bot ihm einen Sitz an, denn der Kasi war ein achtbarer Regierungsbeamter. So lehrt uns der Herr durch sein persönliches Verhalten bei der Verbreitung unserer Sankirtan-Bewegung für Krishna-Bewusstsein, mögen schwere Tage auf uns zukommen. Doch wir sollten immer den Fußspuren Sri Chaitanya Mahaprabhus folgen und je nach Zeit und Umständen das Notwendige tun. Vers 145. Der Herr sagte freundlich: Herr, ich bin zu deinem Haus als dein Gast gekommen, doch als du mich sahst, hast du dich in deinem Zimmer versteckt. Was für Umgangsformen sind das? Vers 146. Der Kasi entgegnete: Du bist zu meinem Haus in einer sehr zornigen Stimmung gekommen. Um dich zu besänftigen, zeigte ich mich dir nicht zugleich, sondern hielt mich versteckt. Vers 147. Da du dich jetzt beruhigt hast, bin ich zu dir gekommen. Ich schätze mich glücklich, einen Gast wie eurer Ehren empfangen zu dürfen. Vers 148. In unserem Dorf war Nilambara Chakravarti Thakur zu mir wie ein Onkel. Eine solche Beziehung ist stärker als eine körperliche Beziehung. Erläuterung: In Indien pflegten, selbst in den abgelegensten Dörfern, alle Hindu- und Moslem-Gemeinden friedlich zusammenzuleben, indem sie eine Beziehung untereinander aufbauten. Die jungen Männer nannten die älteren Dorfbewohner Kaka oder Kaka, in Klammer Onkel, und gleichaltrige Männer nannten einander Dada, in Klammer Bruder. Die Beziehung war sehr freundlich. Es war sogar so, dass Mohammedaner Hindus und Hindus Mohammedaner zu sich nach Hause einluden. Sowohl die Hindus als auch die Mohammedaner nahmen Einladungen zur Teilnahme an Zeremonien in den Häusern der anderen an. Noch vor 50 oder 60 Jahren war die Beziehung zwischen Hindus und Moslems sehr freundlich und es gab keine Störung. Die Geschichte Indiens berichtet von keinerlei Aufständen unter Hindus und Moslems, nicht einmal während der Zeit, als die Mohammedaner das Land regierten. Konflikte zwischen Hindus und Moslems wurden durch vergiftete Politiker geschaffen, vor allem fremde Herrscher, und so entwickelten sich allmählich die Lage dahin, dass Indien in Hindustan und Pakistan geteilt wurde. Zum Glück kann das Heilmittel zur Vereinigung nicht nur der Hindus und Moslems, sondern aller Gemeinden und Nationen immer noch verabreicht werden, und zwar durch die Hare Krishna Bewegung auf der stärksten Grundlage der Liebe zu Gott. Vers 149. Nilambara Chakravarti ist dein Großvater mütterlicherseits, und durch diese Beziehung bist du mein Neffe. Vers 150. Wenn ein Neffe sehr zornig ist, übt der Onkel mütterlicherseits Nachsicht. Und wenn sich der Onkel mütterlicherseits an Vergehen zur Schulde kommen lässt, nimmt der Neffe dies nicht sehr ernst. Vers 151. So sprachen der Kasi und der Herr miteinander, indem sie verschiedene Andeutungen machten, doch kein Außenstehender konnte die innere Bedeutung ihres Gesprächs verstehen. Vers 152. Der Herr sagte: Mein lieber Onkel, ich bin zu deinem Haus gekommen, nur um dir ein paar Fragen zu stellen. Ja, erwiderte der Kasi, du bist willkommen. Sag nur, was dich bewegt. Vers 153. Der Herr sprach: Du trinkst Kuhmilch, deshalb ist die Kuh deine Mutter. Und der Stier erzeugt Getreide für deine Erhaltung, deshalb ist er dein Vater. Vers 154. Da der Stier und die Kuh dein Vater und deine Mutter sind, wie kannst du sie töten und essen? Was ist das für ein religiöses Prinzip? Auf welche Grundlage gestützt wagst du es, solche sündhafte Handlungen zu begehen? Erläuterung: Jeder kann verstehen, dass wir die Milch der Kühe trinken und die Hilfe der Stiere in Anspruch nehmen, um landwirtschaftliche Erzeugnisse zu erwirtschaften. Deshalb werden die Kuh und der Stier als unser Vater und unsere Mutter angesehen. Denn auch unser leiblicher Vater versorgt uns mit Getreide und unsere Mutter gibt uns Milch, durch die wir leben. Gemäß der vedischen Zivilisation gibt es sieben Mütter, von denen die Kuh eine ist. Deshalb stellte Sridharani Mahaprabhu dem mohammedanischen Qazi die herausfordernde Frage: Was ist das für ein religiöses Prinzip, dem du folgst, wenn du deinen Vater und deine Mutter tötest, um sie zu essen? In einer zivilisierten menschlichen Gesellschaft würde es niemand wagen, seinen Vater und seine Mutter zu töten, um sie zu essen. Deshalb bezeichnete Sridharani Mahaprabhu das System der mohammedanischen Religion herausfordernd als Vatermord und Muttermord. Auch in der christlichen Religion lautet ein Hauptgebot: Du sollst nicht töten. Trotzdem übertreten Christen dieses Gebot. Sie verstehen es sehr gut, zu töten und Schlachthöfe zu eröffnen. In unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein lautet unsere erste Bestimmung, dass es niemand erlaubt sein soll, irgendeine Art von Fleisch zu essen. Es ist ganz gleich, ob es Kuhfleisch oder Ziegenfleisch ist, aber wir betonen besonders das Verbot von Kuhfleisch, weil der Shastra zufolge die Kuh unsere Mutter ist. So stellte Sri Chaitanya Mahaprabhu das Kuhtöten der Mohammedaner herausfordernd in Frage. Vers 155. Der Qazi erwiderte: So wie ihr eure Schriften habt, die man die Veden und Puranas nennt, so haben wir unsere Schrift, die als der heilige Koran bekannt ist. Erläuterung: Kant Qazi erklärte sich bereit, mit Sri Chaitanya Mahaprabhu auf der Grundlage der Schriften zu sprechen. Der vedischen Schrift gemäß ist jemand in einer Beweisführung vollkommen, wenn er seine Position durch Zitate aus den Veden belegen kann. In ähnlicher Weise sind die Argumente der Mohammedaner autorisiert, wenn sie ihre Position mit Zitaten aus dem Koran begründen können. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu die Frage des Kuh- und Stiertötens von seinen Seiten der Mohammedaner erhob, stellte sich Kant Qazi auf die Grundlage des Verständnisses seiner Schriften. Vers 156. Nach dem Koran gibt es zwei Wege des Fortschritts: durch Steigerung der Neigung zu genießen und durch Verminderung der Neigung zu genießen. Auf dem Pfad der abnehmenden Anhaftung in Klammern Nivritti Marga ist das Töten von Tieren verboten. Vers 157. Auf dem Pfad materieller Tätigkeiten gibt es Vorschriften zum Töten von Kühen. Wenn solches Töten unter der Anleitung der Schrift geschieht, ist es keine Sünde. Erläuterung: Das Wort Shastra kommt von der Dhatu- oder Verbalwurzel Shash. Shas, Dhatu, bezieht sich auf Herrschen oder Regieren. Die Herrschaft einer Regierung durch Gewalt oder Waffen nennt man Shastra. Wann immer deshalb regiert wird, entweder durch Waffen oder durch Anweisung, bildet die Shas-Dhatu das Grundprinzip. Von Shastra in Klammer Regierung durch Waffen und Shastra in Klammer Regierung durch die Anweisung der Schriften ist Shastra die bessere. Unsere vedischen Schriften sind keine gewöhnlichen Gesetzbücher, die auf gesunden Menschenverstand beruhen. Es sind die Aussagen tatsächlich befreiter Seelen, die der Unvollkommenheit der Sinne nicht mehr unterliegen. Shastra muss immer korrekt sein, nicht manchmal korrekt und manchmal inkorrekt. In den vedischen Schriften wird die Kuh als Mutter beschrieben, deshalb ist sie eine Mutter für alle Zeiten. Es ist nicht so, wie manche Schurken behaupten, dass sie in der vedischen Zeit eine Mutter war, jedoch nicht in der heutigen Zeit. Wenn Shastra eine Autorität ist, dann ist die Mutter immer eine Mutter. Sie war eine Mutter in der vedischen Zeit und sie ist eine Mutter auch in der heutigen Zeit. Wenn man sich nach den Anweisungen der Shastra richtet, ist man von den Reaktionen sündhafter Handlungen befreit. Zum Beispiel sind die Neigungen, Fleisch zu essen, Wein zu trinken und Sexualität zu genießen, für die bedingte Seele natürlich. Den Pfad solchen Genusses nennt man Pravritti Marga. Die Shastra sagt: Pravrittir Esham Bhutanam Nivrittis Tu Mahapalam. Man soll sich nicht von den Neigungen des mangelhaften bedingten Lebens fortreißen, sondern vielmehr von den Prinzipien der Shastras leiten lassen. Ein Kind hat die Neigung, den ganzen Tag lang zu spielen, doch die Anweisungen der Shastra lautet, dass die Eltern dafür sorgen sollen, dass es erzogen wird. Die Shastras sind nur dafür da, die Handlungen der menschlichen Gesellschaft zu leiten. Doch weil die Menschen sich nicht auf die Anweisungen der Shastras stützen, die von Fehlern und Unvollkommenheit frei sind, werden sie durch sogenannte gebildete Lehrer und Führer irregeführt. die mit allen Mängeln des bedingten Lebens behaftet sind. Vers 158. Als großer Gelehrter forderte der Kasi Chaitanya Mahaprabhu heraus: In euren vedischen Schriften gibt es eine Anweisung, eine Kuh zu töten. Gestützt auf diese Anweisung vollzog große Weise Opfer, bei denen Kühe getötet wurden. Vers 159. Der Herr widerlegte sogleich die Aussage des Kasi und entgegnete: Die Veden geben die klare Anweisung, dass Kühe nicht getötet werden sollen. Deshalb beteiligt sich kein Hindu, ganz gleich wer er sein mag, am Töten von Kühen. Erläuterung: In den vedischen Schriften gibt es Bewilligungen für Fleischesser. Es heißt dort, dass man vor der Göttin Kali eine Ziege opfern und dann ihr Fleisch essen soll. Fleischessern ist es nicht gestattet, Fleisch auf dem Markt oder von einem Schlachthof zu kaufen. Es gibt keine Genehmigung zur Errichtung von regelrechten Schlachthöfen, um die Zunge des Fleischessers zu befriedigen. Was das Töten von Kühen betrifft, so ist es ausnahmslos verboten. Wie könnten die Veden das Töten der Kuh gestatten, wenn die Kuh doch als Mutter angesehen wird? Sri Chaitanya Mahaprabhu macht klar, dass die Aussage des Kasi fehlerhaft war. In der Bhagavad Gita in Klammer 1844 findet man eine eindeutige Anweisung, dass Kühe beschützt werden sollten. Krishi Gorakshaya Vanichamam Vashya Karma Svabhava Yam. Die Pflicht der Vaishyas besteht darin, landwirtschaftliche Erzeugnisse hervorzubringen, Handel zu treiben und die Kühe zu beschützen. Deshalb ist es eine falsche Aussage, dass die vedischen Schriften Anweisungen enthalten, die das Töten von Kühen zulassen. Vers 160. In den Veden und Puranas findet man Anweisungen, die erklären, dass man ein Lebewesen zu experimentellen Zwecken töten darf, wenn man fähig ist, ihm ein neues Leben zu geben. Vers 161. Deshalb töten die großen Weisen manchmal alte Tiere, und durch das Chanten vedischer Hymnen gaben sie ihnen ein neues Leben, durch das sie Vollkommenheit erlangen sollten. Vers 162. Das Töten und Verjüngen solch alter und kranker Tiere war kein wirkliches Töten, sondern eine große Segnung. Vers 163. Vormals gab es mächtige Brahmanas, die solche Experimente durchführen konnten, indem sie vedische Hymnen gebrauchten, doch heute sind die Brahmanas aufgrund des Kali-Yuga nicht so mächtig. Deshalb ist es verboten, Kühe und Stiere zu töten, um sie zu verjüngen. Vers 164. Im heutigen Zeitalter des Kali sind 5 Handlungen verboten: die Darbringung eines Pferdes als Opfer, die Darbringung einer Kuh als Opfer, der Eintritt in den Lebensstand des Sanyas, das Darbringen von Fleischopfern für die Vorväter und dass ein Mann Kinder mit der Frau seines Bruders zeugt. Erläuterung: Dieses Zitat stammt aus dem Brahma Vaivarta Purana. Vers 165. Da ihr Mohammedaner nicht imstande seid, getötete Tiere ein neues Leben zu geben, seid ihr für ihren Tod verantwortlich. Deshalb geht ihr zur Hölle. Es gibt für euch keine Möglichkeit zur Befreiung. Vers 166. Kuhmörder sind dazu verdammt, so viele tausend Jahre in höllischen Lebensbedingungen zu verfaulen, wie es Haare auf dem Körper der Kuh gibt. Vers 167. Es gibt viele Fehler und Täuschungen in euren Schriften. Ihre Verfasser, die die Essenz des Wissens nicht kannten, gaben Anweisungen gegen jede Vernunft und Logik. Vers 168. Nachdem der Kasi diese Feststellung Sri Chaitanya Mahaprabhus gehört hatte und sah, dass seine Argumente widerlegt waren, konnte er kein Wort mehr hervorbringen. Nach einiger Überlegung gestand der Kasi daher seine Niederlage ein und sprach wie folgt. Erläuterung: Bei unserer praktischen Predigtarbeit begegnen wir vielen Christen, die über Aussagen der Bibel sprechen. Wenn wir sie fragen, ob Gott begrenzt oder unbegrenzt sei, sagen christliche Priester, Gott sei unbegrenzt. Doch wenn wir weiter fragen, warum der unbegrenzte Gott nur einen einzigen Sohn haben soll und nicht unbegrenzt viele Söhne, können sie keine Antwort geben. In ähnlicher Weise haben sich vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet die Antworten des Alten Testaments, des Neuen Testaments und des Korans auf viele Fragen gewandelt. Doch ein Shastra kann sich nicht nach dem Gutdünken einer Person verändern. Alle Shastras müssen von den vier Mängeln der menschlichen Natur frei sein. Die Aussagen der Shastras müssen für alle Zeiten stimmen. Vers 169. Mein lieber Nimai Pandit, was du gesagt hast, ist alles wahr. Unsere Schriften sind erst kürzlich entstanden und sie sind gewiss nicht logisch und philosophisch. Erläuterung: Die Shastras der Yavanas oder Fleischesser sind keine ewigen Schriften. Sie sind erst kürzlich entstanden und manchmal widersprechen sie einander. Es gibt drei Schriften der Yavanas: das Alte Testament, das Neue Testament und den Koran. Ihre Entstehung ist geschichtlich zu verfolgen. Sie sind nicht ewig, wie das vedische Wissen. Deshalb sind sie, obwohl sie ihre Beweisführung und Schlussfolgerungen haben, nicht sehr folgerichtig und transzendental. Folglich erachten moderne Menschen, die auf dem Gebiet der Wissenschaft und Philosophie fortgeschritten sind, diese Schriften als unannehmbar. Manchmal kommen christliche Priester zu uns und fragen: Warum geringschätzen unsere Nachfolger unsere Schriften und nehmen eure an? Doch wenn wir sie fragen: Eure Bibel sagt, du sollst nicht töten. Warum tötet ihr aber täglich so viele Tiere? Können sie nicht antworten. Manche von ihnen geben die unzulängliche Antwort, Tiere hätten keine Seele. Doch wir fragen sie dann: Woher wissen sie, dass Tiere keine Seele haben? Tiere und Kinder sind von gleichem Wesen. Bedeutet dies, dass die Kinder der menschlichen Gesellschaft ebenfalls keine Seele haben? Den vedischen Schriften zufolge befindet sich im Körper des Besitzers des Körpers die Seele. In der Bhagavad Gita 2.13 heißt es: So wie die verkörperte Seele in diesem Körper von Kinder zu Jugend und zu Alter wandert, so geht sie auch beim Tod in einen anderen Körper ein. Die selbstverwirklichte Seele wird durch einen solchen Wechsel nicht verwirrt. Weil sich die Seele im Körper befindet, durchläuft der Körper so viele Wandlungen. Eine Seele befindet sich im Körper eines jeden Lebewesens, ganz gleich, ob es ein Baum, Vogel oder Mensch ist. Und die Seele wandert von einer Art des Körpers zur nächsten. Wenn die Schriften der Yavanas, das Alte Testament, das Neue Testament und der Koran ihren wissbegierigen Nachfolgern keine zufriedenstellende Antworten geben können, verlieren naturgemäß diejenigen, die im wissenschaftlichen Wissen und der Philosophie fortgeschritten sind, den Glauben an solche Schriften. Der Kasi gestand dies ein, während er mit Sri Chaitanya Mahaprabhu sprach. Der Kasi war sehr intelligent. Er war sich seiner Lage voll bewusst, wie aus dem folgenden Vers hervorgeht. Vers 170. Ich weiß, dass unsere Schriften voller Einbildung und falscher Vorstellungen sind. Doch weil ich Mohammedaner bin, erkenne ich sie um meiner Gemeinde willen an, trotz ihres unzureichenden Rückhalts. Vers 171. Die Beweisführung und die Schlussfolgerungen in den Schriften der Fleischesser sind nicht sehr folgerichtig, schloss der Kasi. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu diese Feststellung hörte, lächelte er und befragte ihn wie folgt. Vers 172. Mein lieber Onkel mütterlicherseits, ich möchte dir eine weitere Frage stellen. Bitte sage mir die Wahrheit. Versuche nicht, mich durch Kunstgriffe hinters Licht zu führen. Vers 173. In deiner Stadt hört man ständig gemeinsames Chanten des heiligen Namens. Immerzu hört man ein tosendes Aufbrausen von Musik, Singen und Tanzen. Vers 174. Als mohammedanischer Magistrat hast du das Recht, die Feier von Hindu-Zeremonien zu untersagen. Doch jetzt verbietest du sie nicht. Ich kann nicht verstehen, warum. Vers 175. Der Kasi sagte: Jeder nennt dich Gaura Hari. Lass mich dich bitte bei diesem Namen nennen. Vers 176. Höre gütigerweise, O Gaura Hari. Wenn du an einen abgeschiedenen Ort kommst, werde ich dir den Grund erklären. Vers 177. Der Herr entgegnete: All diese Männer sind meine vertrauten Gefährten. Du kannst offen sprechen. Es gibt keinen Grund, sie zu fürchten. Vers 178 bis 179. Der Kasi sprach: Als ich in das Haus des Hindu ging, die Trommeln zerbrach und das Abhalten des gemeinsamen Chantens untersagte, sah ich noch in der gleichen Nacht im Traum einen großen furchterregenden Löwen, der laut brüllte und dessen Körper dem eines Menschen und dessen Gesicht dem eines Löwen glich. Vers 180. Während ich schlief, sprang der Löwe auf meine Brust, lachte furchterregend, fürchterlich und knirschte mit den Zähnen. Vers 181. Der Löwe setzte mir seine Nägel auf die Brust und sprach mit tiefer Stimme: Ich werde auf der Stelle deine Brust zerreißen, da du die Mridanga-Trommel zerbrochen hast. Vers 182. Du hast die Abhaltung meines gemeinsamen Chantens verboten, deshalb muss ich dich zerstören. Da ich mich sehr vor ihm fürchtete, schloss ich meine Augen und zitterte. Vers 183. Als der Löwe mich so voll Angst sah, sagte er: Ich habe dich bezwungen, um dir eine Lehre zu erteilen, doch muss ich mit dir Erbarmen haben. Vers 184. An diesen Tage verursachst du keine große Störung, deshalb habe ich dir verziehen und dein Leben nicht genommen. Vers 185. Doch wenn du noch einmal so handelst, werde ich keine Nachsicht üben. Dann werde ich dich, deine ganze Familie und alle Fleischesser töten. Vers 186. Nach diesen Worten verschwand der Löwe, doch ich fürchtete mich sehr vor ihm. Seht nur die Male seiner Nägel auf meinem Herzen. Vers 187. Nach dieser Schilderung entblößte der Kasi seine Brust. Da die Menschen seine Worten gehört und die Male gesehen hatten, glaubten sie ihm den wunderbaren Vorfall. Vers 188. Der Kasi fuhr fort: Ich erzählte keinem von diesem Vorfall, doch noch am gleichen Tag kam einer meiner Offiziersburschen zu mir. Vers 189. Nachdem er zu mir gekommen war, sagte der Offiziersbursche: Als ich hinausging, um das gemeinsame Chanten zu unterbinden, schlugen mir plötzlich Flammen ins Gesicht. Vers 190. Mein Bart verbrannte und Blasen bedeckten meine Wangen. Jeder Offiziersbursche, der hinausging, berichtete das Gleiche. Vers 191. Als ich dies sah, bekam ich große Angst. Ich bat sie, das gemeinsame Chanten nicht zu verbieten, sondern heimzugehen und sich niederzusetzen. Vers 192. Darauf kamen alle Fleischesser und trugen eine Bitte vor. Sie beklagten sich, nach diesem Befehl wird in der Stadt immerzu ungehindertes gemeinsames Chanten zu hören sein. Vers 193. Auf diese Weise wird die Religion der Hindus unbegrenzt anwachsen. Immerzu hört man die Schwingung von Hari Hari. Wir hören nichts anderes. Vers 194. Ein anderer Fleischesser sagte: Die Hindus sagen Krishna, Krishna, und sie lächeln, weinen, tanzen, chanten und fallen zu Boden, wobei sie ihre Körper mit Staub einreiben. Vers 195. Indem sie Hari Hari chanten, verursachen die Hindus einen großen Lärm. Wenn der König, in Klammer Patasaha, davon hört, wird er dich sicherlich bestrafen. Erläuterung: Patasaha bezieht sich auf den König. Nawab Hussain Shah, dessen vollständiger Name Alauddina Sayyada Husseina Sah lautete, war damals in Klammer 1498 bis 1511 der unabhängige König von Bengalen. Vormals war er der Diener des grausamen Nawab der Habsi-Dynastie namens Mujaddara Khan gewesen. Doch irgendwie brachte er es fertig, seinen Herrn zu ermorden und wurde selbst König. Nachdem er den Thron von Bengalen, in Klammer technisch Masnada genannt, an sich gerissen hatte, erklärte er sich zum Sayyada Husseina, Alauddina Seripa Mukha. Es gibt ein Buch mit dem Titel Riyacha Us Salitina, dessen Verfasser Golama Husseina sagt, dass Nawab Hussein Shah zur Familie Mukha Serfas gehörte. Um den Ruhm der Familie zu wahren, legte er sich den Namen Serfa Mukha zu. Im Allgemeinen jedoch kennt man ihn als Nawab Hussein Shah. Nach seinem Tod wurde sein älterer Sohn Nasaratza König von Bengalen, in Klammer 1521 bis 1533. Dieser König war ebenfalls sehr grausam. Er beging viele Gräueltaten gegen die Vaishnavas. Als Ergebnis seiner sündhaften Handlungen töteten ihn einer seiner Diener aus der Goja-Gruppe, während er in der Moschee betete. Vers 196. Darauf fragte ich diesen Yavanas: Ich weiß, dass diese Hindus von Natur aus Hari Hari chanten. Vers 197. Die Hindus chanten den Namen Hari, weil das der Name ihres Gottes ist. Doch ihr seid mohammedanische Fleischesser. Warum chantet ihr den Namen des Hindu-Gottes? Vers 198. Der Fleischesser antwortete: Manchmal scherze ich mit den Hindus. Manche von ihnen heißen Krishna Das und andere heißen Ram Das. Vers 199. Manche von ihnen heißen Hari Das. Sie chanten immerzu Hari Hari und deshalb dachte ich, sie wollten die Reichtümer aus jemandes Haus stehlen. Erläuterung: Hari Hari bedeutet auch ich stehle, ich stehle. Vers 200. Seitdem erzeugt auch meine Zunge ständig den Klang Hari Hari. Ich habe gar nicht den Wunsch, diesen Namen auszusprechen, aber dennoch sagt meine Zunge sie. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Erläuterung: Dämonische Ungläubige, die die Kraft des heiligen Namens nicht verstehen, machen sich manchmal über die Vaishnavas lustig, wenn diese den Hare Krishna Mahamantra chanten. Solche Scherzen ist für diese Menschen ebenfalls segensreich. Im Srimad Bhagavatam, 6. Kanto, 2. Kapitel, Vers 14 heißt es, dass das Chanten des Hare Krishna Mahamantra, wenn es scherzhaft geschieht, wie zum Beispiel im Verlauf eines gewöhnlichen Gesprächs, als Hinweis auf etwas Fremdartiges oder aus Nachlässigkeit Nam Abbas genannt wird, womit Chanten gemeint ist, das sich fast auf der transzendentalen Stufe befindet. Diese Nam Abbas Stufe ist besser als Nam Apparat. Nam Abbas erweckt die höchste Erinnerung an Sri Vishnu. Wenn man sich an Sri Vishnu erinnert, wird man vom materiellen Genuss frei. So nähert man sich allmählich dem transzendentalen Dienst des Herrn und wird befähigt, den heiligen Namen des Herrn in der transzendentalen Stellung zu chanten. Vers 201 bis 202. Ein anderer Fleischesser sagte: Herr, bitte höre mich an. Seit dem Tag, an dem ich mit einigen Hindus auf diese Weise scherzte, chantet meine Zunge die Hare Krishna Hymne und kann nicht davon lassen. Ich weiß nicht, was für mystische Hymnen und Kräuterzaubertränke diese Hindus kennen. Vers 203. Nachdem ich all dies gehört hatte, schickte ich die Mlechas wieder nach Hause. Darauf näherten sich mir 5 oder 7 ungläubige Hindus. Erläuterung: Das Wort Pashandi bezeichnet Ungläubige, die fruchtbringenden Tätigkeiten nachgehen und götzendienerische Verehrung vieler Halbgötter sind. Pashandis glauben nicht an einen Gott, die höchste persönliche Gott ist Sri Vishnu. Sie glauben, dass alle Halbgötter die gleiche Kraft besitzen wie er. Ein Pashandi wird in der Tantra Shastra wie folgt definiert: Ein Pashandi ist jemand, der glaubt, die großen Halbgötter wie Brahma und Shiva seien der höchste persönliche Gott des Narayana ebenbürtig. In Klammer Hari Bhakti Vilas 1,73. Der Herr, die höchste persönliche Gottes, ist Asamaurtva, das heißt, niemand kann ihm ebenbürtig sein und niemand kann größer sein als er. Aber Pashandis glauben dies nicht. Sie verehren jede Art von Halbgott und glauben, es sei durchaus richtig, jeden, den sie erfreuen, als den höchsten Herrn anzuerkennen. Die Pashandis waren gegen die Hare Krishna-Bewegung Sri Chaitanya Mahaprabhus. Und heute sehen wir praktisch, dass sie auch unsere demütigen Versuche, Krishna-Bewusstsein auf der ganzen Welt zu verbreiten, nicht schätzen. Im Gegenteil, diese Pashandis sagen, dass wir die Hindu-Religion verderben, weil Menschen auf der ganzen Welt der Vision der Bhagavad Gita, wie sie ist, Glauben schenken und Sri Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes anerkennen. Die Pashandis verurteilen diese Bewegung und manchmal werfen sie den Vaishnavas aus fremden Ländern vor, nicht echt zu sein. Selbst sogenannte Vaishnavas oder Anhänger des Vaishnavatums sind nicht damit einverstanden, dass wir in den westlichen Ländern Menschen zu Vaishnavas machen. Solche Bhajandis gab es bereits während der Zeit Sri Chaitanya Mahaprabhus und es gibt sie auch heute noch. Doch trotz aller Widerstände von Seiten dieser Bhajandis wird die Prophezeiung Sri Chaitanya Mahaprabhus triumphieren. In jeder Stadt und in jedem Dorf wird man das Chanten meines Namens hören. Niemand kann die Verbreitung der Bewegung für Krishna-Bewusstsein aufhalten, denn diese Bewegung hat den Segen der höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vers 204. Die Hindus kamen zu mir und beklagten sich. Nimai Pandit hat die religiösen Prinzipien der Hindus gebrochen. Er hat das Sankirtan-System eingeführt, von dem wir aus keiner Schrift jemals etwas gehört haben. Vers 205. Wenn wir eine Nacht lang Wache halten, um religiöse Zeremonien zur Verehrung Mangala Chandis und Visharis zu feiern, sind das Spielen auf Musikinstrumenten sowie Tanzen und Chanten gewiss geeignete Gebräuche. Vers 206. Nimai Pandit war früher ein sehr guter Junge, doch seit er aus Gaya zurückgekehrt ist, führt er sich anders auf. Vers 207. Jetzt singt er laut alle möglichen Lieder, klatscht, spielt Trommeln und Handzimbeln und verursacht einen gewaltigen Lärm, der unsere Ohren betäubt. Vers 208. Wir wissen nicht, was er ist, dass er so verrückt wird, tanzt, singt, manchmal lacht, weint, niederfällt, aufspringt und sich am Boden wälzt. Vers 209. Er hat alle Menschen so gut wie verrückt gemacht, indem er immer gemeinsames Chanten abhielt. Nachts können wir nicht schlafen, wir werden immer wach gehalten. Vers 210. Jetzt hat er seinen eigentlichen Namen Nimai aufgegeben und sich den Namen Gaurahari zugelegt. Er hat die religiösen Prinzipien der Hindus verdorben und die Irreligion der Ungläubigen eingeführt. Vers 211. Jetzt chanten die unteren Klassen den Hare Krishna Mantra wieder und immer wieder. Für diese sündhafte Handlung wird die ganze Stadt Navadvip bald verlassen sein. Vers 212. Der Hindu-Schrift zufolge ist der Name Gottes die mächtigste Hymne. Wenn jeder das Chanten des Namens hört, wird die Kraft der Hymne verloren gehen. Erläuterung. In Bezug auf die Vergehen beim Chanten des heiligen Namens des Herrn heißt es Dharma Vratra Taiga Hutari Sarva Shupa Kriya Samyam Api Pramadaha. Es ist ein Vergehen, das Chanten des heiligen Namens des Herrn der Ausübung einer glückbringenden religiösen Zeremonie gleichzusetzen. Dem materialistischen Standpunkt zufolge führt eine religiöse Zeremonie zu einer glückbringenden Atmosphäre, zum materiellen Wohl der ganzen Welt. Materialisten schaffen sich daher ihre eigenen religiösen Prinzipien, um angenehm zu leben und bei der Ausübung ihrer materiellen Tätigkeiten ungestört zu sein. Da sie an die Existenz Gottes nicht glauben, haben sie die Idee entwickelt, Gott sei unpersönlich und man könne sich jede beliebige Form ausdenken, wenn man eine Vorstellung von Gott haben wolle. Deshalb achten sie die vielen Formen der Halbgötter als verschiedene Repräsentationen oder Manifestationen des Herrn. Sie heißen Bhav, Ishvara, Vadis oder Anhänger von Tausenden und Abertausenden von Göttern. Sie glauben, das Chanten der Namen der Halbgötter sei glücksbringend. Große sogenannte Swamis haben Bücher geschrieben, in denen sie sagen, dass man jeden Namen chanten könne. Durga, Kali, Shiva, Krishna, Rama und so weiter. Denn jeder Name sei geeignet, eine glücksverheißende Atmosphäre in der Gesellschaft zu schaffen. Deshalb heißen sie Pashandis, nichtgläubige oder ungläubige Dämonen. Solche Pashandis kennen nicht den wahren Wert des Chanten von Krishnas heiligen Namen. In ihrer Torheit, stolz auf ihre materiellen Geburt als Brahmanas und ihre folglich höhere Stellung in der gesellschaftlichen Ordnung, halten sie die anderen Klassen, nämlich die Kshatriyas, Vaishyas und Shudras, für niedere Klassen. Ihrer Ansicht nach kann niemand außer den Brahmanas den heiligen Namen Krishnas chanten, denn wenn andere den heiligen Namen chanten, verliere er seine Kraft. Sie sind sich über die Kraft von Sri Krishnas Namen nicht im Klaren. Das Brihan Naradiya Purana 18.126 empfiehlt Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Eva Kevalam. kalo nasti eva nasti eva nasti eva gatir anyata. Wenn man im gegenwärtigen Zeitalter des Kali spirituellen Fortschritt machen will, gibt es keine andere Möglichkeit, keine andere Möglichkeit, keine andere Möglichkeit, als den heiligen Namen, den heiligen Namen, den heiligen Namen des Herrn. Die Pashandis erkennen nicht an, dass die Kraft von Krishnas heiligen Namen so groß ist, dass man einfach dadurch befreit werden kann, dass man den heiligen Namen chantet, obwohl dies im Srimad Bhagavatam in Klammer 12.351 bestätigt wird.